Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du ein Podcast-Feature aus dem Podcast Psychcast von Dr. Jan Dreher und Dr. Alexander Kugelstadt. Schau dich unbedingt mal bei psychcast.de um. Viel Spaß beim Zuhören.
Wohin eigentlich mit der Alkoholintoxikation? Das ist eine Frage, die sich immer wieder stellt, und ich hatte Gelegenheit, das mit Martin Pfandler von dem großartigen Kanal Nerdfallmedizin zu besprechen. Und da haben wir gerade auch die Schnittpunkte zwischen Rettungsdienst und Psychiatrie besprochen und einige sehr praktische Ideen entwickelt, wie man das eben am besten unterkriegen kann. Also dieses Video erscheint sowohl bei Nerdfallmedizin als auch hier. Viel Spaß.
Psychcast.de, psychosomatic medicine and psychiatry, psychotherapy and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for, with Alex and Jan, two doctors as your hosts. Psychcast, yes, Psychcast, let's start the show.
Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Nerdfallmedizin. Ich freue mich ganz besonders, dass heute Jan Dreher bei uns zu Gast ist oder ich bei Ihnen zu Gast sein kann. Jedenfalls treffen wir uns jetzt virtuell und besprechen ein ganz spannendes Thema rund um Alkohol, was ja nicht nur in den kalten Monaten ein wichtiges Thema ist. Jan ist Chefarzt für Psychiatrie, so ganz nebenbei, und ist aber einer, den wir immer wieder anhauen, wenn es um psychiatrische Fragestellungen geht, wo man auch vielleicht ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken kann. Jan, vielen Dank, dass du heute dabei bist.
Ich freue mich immer, dich zu sehen, live oder wie jetzt in der Aufzeichnung. Und wir haben wirklich schon mehrere Projekte zusammen gemacht. Hat immer großen Spaß gemacht. Sehr schön, dass wir zusammen sind, ja.
Ja. Ganz fantastisch, genau. Man muss ja sagen, Jan, du hast ja den Psychcast, ein sehr großes Projekt, das aus Podcast und noch ganz vielen Zusatzaspekten besteht. Schaue ich immer wieder gern rein und denke mir, Wahnsinn, da gibt's ja irgendwie dann doch viel zu lernen. Du hast bei uns beim Notfallguru mitgemacht, also einfach ganz, ganz toll, wo wir uns da über den Weg laufen. Und ich fange gleich mal, weil wir uns ja jetzt schon ein bisschen kennen, mit einer provokativen Frage an. Alkohol Intoxikationen. Und jetzt niemand, der intubiert werden muss oder so, aber jemand, der ist offensichtlich betrunken und braucht Hilfe, der kann doch gleich zu dir, oder? Das ist doch was Psychiatrisches, der ist doch alkoholkrank, hat eine psychiatrische Erkrankung, der muss doch gar nicht zu mir in die Notaufnahme, und wenn ich im Rettungsdienst bin, dann packe ich den ein und bringe den zu dir.
Ja.
Oder?
Also die Frage, wohin mit der Alkoholintoxikation, die einzige Antwort, auf die sich alle einigen können, ist, also im Schnee erfrieren, das ist nicht die richtige Lösung, das weiß man schon. Und man weiß auch, wenn jemand selber zurechtkommt und gar keine Krankenhaushilfe braucht, die Alkoholintoxikation allein ist natürlich auch kein Grund, irgendwie medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also manchmal rufen ja besorgte Bürger an und sagen, der ist sehr betrunken, und dann geht man hin und denkt sich, okay, der hat eine gute Isomatte, der hat ein gutes Zelt, der macht das hier nicht zum ersten Mal, der ist überhaupt nicht gefährdet, der braucht natürlich gar kein Krankenhaus. Dann gibt's die Notschlafstellen, die im Winter auch meistens so ein Winterprogramm haben, wo man also was zu essen kriegt und in einer warmen Halle oder in warmen Zimmern schlafen kann. Das gibt's eigentlich in jeder Großstadt. Manche Menschen möchten das nicht, aber wenn es sehr kalt wird, dann steigt die Akzeptanz. Und auch das kann was sein. Bei uns kommen manchmal Patientinnen oder Patienten zu uns und sagen, sie wollen aufgenommen werden, und dann sagen wir, ja, eigentlich ist die Notschlafstelle richtig. Und wenn die dann sagen, ja, ich weiß, wo die ist, ich kann da selbstständig hingehen, das wird auch funktionieren, dann ist gut. Wenn man die Einschätzung hat, ja, es gibt zwar eine Notschlafstelle, der schafft es aber nicht lebendig hin, der erfriert auf dem Weg, dann kann man auch mal für die Nacht in ein Krankenhaus aufnehmen, egal welches Krankenhaus, und einfach verhindern, dass der Mensch erfriert. Mhm. Aber gut, also jetzt beschränken wir mal den Blick auf diejenigen, die wirklich ein Krankenhaus brauchen, und überlegen dann, in welchem Krankenhaus ist das denn richtig. Und bei der Alkoholintoxikation gibt es natürlich viele Aspekte, die da eingehen können. Und ich versuche immer zu erklären, dass man nach der Hilfe geht, die der Mensch wirklich braucht. Also fangen wir mal am dramatischeren Level an. Wenn jemand wirklich vital gefährdet ist aus irgendeinem Grund, weil er eine Krankheit hat, die ohne Intensivmedizin nicht zu behandeln ist, dann braucht er natürlich eine Intensivstation. Wenn die Methoden, die man in einem psychiatrischen Krankenhaus hat, ausreichen, um die Gefährdung abzuwenden, dann ist eben ein psychiatrisches Krankenhaus ausreichend und sinnvoll und richtig. Und tatsächlich sind ungefähr in 95% der Fälle die psychiatrischen Krankenhäuser völlig ausreichend. Also wenn jemand alkoholintoxiziert ist noch gang- und standsicher ist und trotzdem Krankenhaus braucht, dann ist er sowieso richtig. Aber selbst wenn er nicht gang- und standsicher ist und selbst wenn er 4 Promille hat, eine Alkoholentzugsbehandlung bei einem, der nicht gang- und standsicher ist und 4 Promille hat, die können wir ja völlig problemlos im psychiatrischen Krankenhaus durchführen. Die ersten 6 Stunden schläft er ja einfach nur seinen Rausch aus und braucht gar keine Medikamente. Und irgendwann, wenn er unter 1,5 Promille fällt, dann geben wir auch mal Entzugsmedikamente. Wenn jemand sehr entzügig ist, können wir es auch bei 2,5 Promille machen. Aber dafür brauche ich ja keine intensivmedizinischen Maßnahmen.
Das ist ein guter Punkt. Ja. Da muss ich gleich nachfragen, weil du jetzt die Promille sagst. Also ich kenne das schon, dass da immer wieder diskutiert wird. Der hat zu viel, hat er jetzt gepustet bei der Polizei oder wo auch immer ich diesen Promillewert her habe. Und häufig höre ich so die 3 Promille als Grenzwert. Jetzt hast du gesagt, naja, wenn der jetzt nicht Intensivmedizin braucht, dann sind auch 4 Promille okay. Aber kennst du das aus deiner Community oder aus dem Bereich, diese Hartgrenzwerte? Wie schätzt du das ein?
Ja, es gibt immer noch ganz viele psychiatrische Kliniken und mit ganz viele meine ich ganz viele, die irgendwelche Promillewerte sich aus dem Himmel gezogen haben. Es gibt welche, die sagen 0 Promille, da weiß ich gar nicht, was mit denen los ist. Dann gibt es ganz viele, die 1,5 Promille sagen, da weiß ich auch nicht, was mit denen los ist. Dann gibt es welche, die sagen 3 Promille, da fängt es schon an, halbwegs in die richtige Richtung zu gehen. Aber alle Promillewerte sind falsch. Also wenn jemand mit wie viel Promille auch immer, außer einer Ausnahme, da komme ich gleich zu, so dran ist, dass man sicher genug einschätzen kann, dass der nicht gleich stirbt, sondern dass der in der psychiatrischen Klinik gut behandelbar ist, dann kann er auch mit 3,5 Promille da problemlos sein. Es gibt einen sehr hohen Promillewert und da ist das Vertrauen in den letzten Jahrzehnten auch gewachsen, wo auch ich sage, naja, also da wird sich keine Intensivstation der Welt beschweren. Ich stehe im Moment bei 5 Promille. Wenn einer mehr als 5 Promille hat und ich weiß nicht, wann hat er zuletzt getrunken und sind es gleich 6 Promille und die Lage ist ja bei 5 Promille meistens ein bisschen unübersichtlich. Offensichtlich hat er jetzt doch noch ein bisschen Tavo dazugenommen oder nicht. Hat er eine körperliche Erkrankung, so schnell kriegt man es nicht raus. Also bei super hohen Werten, also 5 Promille für mich, bei super hohen Werten kann man mal sagen, komm, lass ihn erstmal 8 Stunden auf eine Intensivstation gehen und dann übernehmen wir ihn. Aber das betrifft jetzt auch ja wirklich nur noch 0,5% der Patienten, über die wir reden. Die anderen sind ja unter 5 und über 1,5 und das sind diejenigen, die Stress machen, weil da auch die Intensivstation sagt, ja nur weil der 2 Promille hat, kann ich hier mit dem nichts anfangen und zwar zu Recht und das Bett braucht man wirklich dringender für was anderes. Und ich versuche in den psychiatrischen Kliniken Werbung dafür zu machen, dass Promillewerte ohne klinischen Eindruck dazu nichts aussagen. Wenn einer nicht klinisch beeinträchtigt ist und hier vital gefährdet ist, dann ist ein Promillewert allein eben überhaupt kein Grund, auch nur ein Notfallzentrum anzufahren.
Okay, das ist schon mal total guter Punkt. Zu dem Gang und Stand sicher, glaube ich, kommen wir nachher nochmal, würde ich dich gern fragen, wenn es um Entlassung geht. Du hast es jetzt in einem Nebensatz erwähnt, der Nachtrunk oder diese Sorge, der hat jetzt von mir aus 2, irgendwas Promille, aber ich weiß ja nicht, ob er jetzt in der letzten Stunde sich irgendwie 3 Flaschen Wodka oder wurscht, irgendwas Hochprozentiges noch konsumiert hat. Das kann doch sein, dass er jetzt in einer Stunde irgendwie total ansteigt. Und ich sage jetzt absichtlich eher, weil das natürlich in unserer Realität fast alles nur Männer sind. Nicht nur, aber gefühlt schon eine große Mehrheit. Aber es gilt natürlich für Frauen genauso.
Genau, auch das kann man in der psychiatrischen Klinik ja unter Kontrolle halten. Dann lässt man ihn halt alle 15 Minuten pusten und wenn er dann 7 Promille hat, dann kann man immer noch verlegen. Dann läuft einem ja nichts weg. Und die Erfahrung hat ja auch gezeigt, jemand, der nur Alkohol konsumiert hat und keine anderen Substanzen in sich hat, der kann zwar somnolent sein, tief und fest schlafen, aber bis der die Schutzreflexe verliert oder ernsthaft gesundheitlich gefährdet ist, also das ist wirklich nur bei den absurd hohen Werten, kommt das überhaupt in Betracht in der Realität, habe ich das noch überhaupt gar nicht erlebt, dass einer ohne Mischintoxikation, sagen wir mal, aufhört zu atmen. Also das kann es möglicherweise bei extrem hohen Werten geben, die ich dann nicht mehr sehe. Aber das ist einfach bei reinem Alkohol, vor allem wenn man es gewöhnt ist, ja total selten, so selten, dass ich es jetzt noch nie gesehen habe. Ganz anders ist das Spiel natürlich bei Mischintoxikationen. Wenn Opiate dazukommen, dann kann einer auch schon bei 2 Promille ateminsuffizient werden. Und bei körperlichen Erkrankungen, die dazukommen und die auch nicht selten sind, auch das kann natürlich ein Grund sein für eine Intensivstation. Aber dann kann es eben auch bei 0,5 Promille ein Grund sein. Wenn ich eine total schwere Herzinsuffizienz habe und der Patient so schon kaum atmen kann, dann kann er bei 1 Promille seine Entgiftung möglicherweise besser dort machen müssen. Aber auch das ist nochmal von der anderen Seite ein Grund, die Promillzahlen nicht zu hoch zu hängen, sondern den klinischen Eindruck und die reale Notwendigkeit, ne?
Das finde ich einen sehr schönen Punkt, dass du sagst, das ist ja nicht nur jetzt ein Schutz für die Psychiatrie, wenn man jetzt sagt, ich nehme niemanden über 1,5, dann hat man vielleicht ein bisschen weniger Patienten oder kann die vielleicht noch kurz woanders halten, sondern das ist ja auch umgekehrt dann das Risiko, wenn da jetzt einer mit 1,49, aber eben dann doch irgendwie der Co-Intoxikation oder irgendeinem anderen Problem noch dazukommt, dass man dann sagt, naja, ihr sagt ja 1,5 und ab dann ist alles irgendwie safe, vielleicht wiegt man sich dann auch in der falschen Sicherheit, wie du sagst. Okay, jetzt stelle ich mir vor, da kommt jemand, der kommt jetzt dann doch in meine Notaufnahme mit auf jeden Fall unter 5 Promille. ist aber so, dass ich denke, der braucht Hilfe und würde den gerne in eine psychiatrische Abteilung verlegen. Auch da gibt es natürlich ganz, ganz viele Sondervorgaben. Aber was würdest du dir denn jetzt so in der idealen Welt wünschen? Jetzt sagen wir mal, hat jetzt kein Zeichen für eine Verletzung oder einen Sturz, also jetzt keinen Hinweis auf eine Schädelprellung, wo man jetzt über ein CT oder so nachdenkt, aber gibt's Untersuchungen, Laborwerte, Sachen, die du haben möchtest? Willst du eine BGA mit Elektrolyten, der Blutzucker, okay, das wird man irgendwie erwarten, aber was möchtest du haben von diesen Leuten, bevor du die übernimmst, abseits der klinischen Einschätzung?
Nichts. Also die klinische Einschätzung ist das Entscheidende. Wenn die Einschätzung ist, der braucht jetzt keine somatische Behandlung und da ist eben die Frage, ist er gestürzt, hat er möglicherweise eine Blutung? Das ist ja die in der Realität am häufigsten sich stellt, weil das einfach häufig mal vorkommt und das muss man manchmal mit einem CT ausschließen und das geht eben in der Psychiatrie nicht. Also wenn das schon ausgeschlossen ist und auch sonst keine wilde Krankheit offensichtlich erkennbar ist bei der vernünftigen Untersuchung in der Notaufnahme, da muss man nichts mehr machen. Zusätzlich, wir brauchen kein besonderes Labor und nichts, was nicht Teil der Aufnahmeroutine wäre, also oder Teil der Untersuchungsroutine in der Notaufnahme wäre. Ich glaube, wichtig ist der Hinweis, solche Patienten kriegt man am besten im Sektorkrankenhaus unter. Also wenn die sagen, das will ich nicht, ich will in mein Lieblingskrankenhaus, die schwierigen Verlegungen von Betrunkenen notfallmäßig nachts irgendwie, da fährt man gleich das Sektorkrankenhaus oder fragt gleich das Sektorkrankenhaus an. Die müssen ihn aufnehmen mit und ohne PsychKG. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Kein psychiatrisches Krankenhaus darf sagen, ich nehme den nur per PsychKG. Wenn eine Krankenhausbehandlungsindikation besteht, dann ist das zuständige Krankenhaus verpflichtet, den zu nehmen, auch freiwillig. Und da soll man nicht lange rumtelefonieren. Man fragt nach der Postleitzahl, dann fragt man die Rettungsstelle, wer ist zuständig. Und dann sagt man, der ist krankenhausbehandlungsbedürftig. Eine Notaufnahme oder Intensivstation ist nicht mehr erforderlich. Den schicke ich euch jetzt. Dann dürfen die eigentlich nur noch Ja sagen. Und das ist auch das richtige Vorgehen. Und die Erfahrung ist, wenn man das so untereinander aushandelt, also es sind ja höchstens immer 2, 3 Kliniken, die jetzt Notaufnahme und Psychiatrie sind und alle wissen, die Psychiatrie mauert nicht, sondern nimmt die sie nehmen kann, unabhängig vom Promillewert, dann ist auch egal, wenn einer mal mit 4 Promille einen Tag mal auf der Intensivstation ist, das stört dann auch keinen. Und wenn die Psychiatrie mal irgendwie Angst hat, weil die Herzinsuffizienz ihn Sorgen macht und er muss nicht da sein, ist auch nicht schlimm. Und wenn die Intensivstation einen schickt und der hatte dann Nachdruck und man schickt ihn zurück, ist auch nicht so schlimm. Wenn das Hauptgeschäft die Mehrzahl der Patienten an die richtige Stelle kommt, ohne unnötiges Mauern, dann kann man ja alles besprechen. Und so ist es. Also kein Sturz, keine offensichtliche intensivmedizinische Behandlungsnotwendigkeit, keine Mischintoxikation mit Opioiden, weil dann hat man schon die Überwachung einer, weiß ich nicht, Intermediate Care oder was immer da nötig ist, gerne. Reine Alkoholintoxikation, auch bei 4 Promille, der Mensch ist nicht völlig komatös, was er meistens nicht ist, dann kann der problemlos in die zuständige psychiatrische Klinik.
Okay, das ist doch ein super Statement und ich vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ich habe das Gefühl, dass natürlich da manchmal vielleicht auch eben unnötige oder vielleicht übertriebene Sorgen bestehen, dass dann doch was passieren könnte, aber dass manchmal das auch ein Zeichen der Überlastung ist, wenn die Psychiatrien da versuchen abzulehnen, weil die sagen, das ist ein aufwendiger Patient, die Aufnahme ist aufwendig und ich habe jetzt schon, weiß nicht, meine Nachtnotaufnahme, also der psychiatrische Teil ist irgendwie voll bis oben hin, und dann kommt noch so jemand, dass man versucht, die einfach die Patienten, die ja durchaus aufwendig sind, irgendwie los abzuwehren, ja, einfach weil das System so unter Druck ist.
Ja, und da muss ich auch noch eine Sache zu sagen. Also wenn man nachts in der Psychiatrie anruft und der Dienstarzt sagt, wir nehmen über 3 Promille nicht auf, der hat aber 3,2, wir nehmen den nicht, dann kann es sein, dass man für diese Nacht die Situation so lassen muss, wie sie ist. Man muss dann aber Werktag tagsüber dazu organisieren, dass der Leiter der Intensivstation, Notaufnahme oder wer da immer zuständig ist und der Chefarzt der psychiatrischen Klinik sich an einen Tisch setzen und sagen, wie sind die Spielregeln? Weil wenn der Chefarzt der Psychiatrie die Spielregel 1,5 Promille ausgibt, dann haben die Nachtdienstärzte es schwer. Das muss schon auf dieser Ebene geregelt sein. Und wenn die sich einmal verständigt haben, wir machen es nach dem, was der Patient wirklich braucht, dann können es die Dienstärzte nachts regeln. Ich war aber schon bei mehreren, kann ich wirklich sagen, Gesprächen dieser Art am runden Tisch dabei. Und wenn dann die Ärzte sich lang genug in die Augen geschaut haben, manchmal braucht man auch 2, 3 Treffen, dann können die sich auf vernünftige Regeln in aller Regel einigen. Aber das muss erfolgen. Das kann man nicht nachts jedes Mal neu erfinden und der Assistenzarzt sagt, ja, dann sagt mein Oberarzt mir, den nimmst du nicht. Sagt, den nimmst du nicht. Das hilft ja nichts. Ne?
Und zwar für alle Beteiligten. Ne? Dann entsteht ja so ein gegenseitiges Argumentieren, Mauern, vielleicht lässt man dann Informationen weg und das ist ja dann das Allerschlimmste.
Ne? Das ist sagt, dann wirklich gefährlich.
Ach komm, der ist ja nur gestolpert, ich erzähl's lieber nicht, weil so, das letzte Mal haben sie da schon, ne? Also und dann plötzlich liegt doch einer mit Hirnblutung irgendwo auf der Psychiatrie und wird nicht wach. Ne? Okay. Das ist ein super Statement. Jetzt kommen wir gleich zum nächsten schwierigen Punkt und da habe ich auch für mich persönlich noch keine ganz, da freue ich mich drauf, deine Expertise zu nutzen. Und zwar die Entlassung. Also jetzt gar nicht zu der Entlassung nach mehreren Tagen, wenn es die Situation völlig stabil ist, sondern sowohl prähospital, jetzt komme ich als Notarzt oder als Rettungsdienst, in welcher Form auch immer, zu einem Patienten mit offensichtlicher Alkoholintoxikation, sagen wir jetzt mal mono und ohne dramatischen Sturz, und will den gehen lassen, weil der möchte gar nicht mit. So, also ich will ihn jetzt nicht wütend aus meinem Fahrzeug werfen, sondern da ist jemand, der will diese Hilfe, die ich jetzt da anbieten kann, aus welchen Gründen auch immer nicht. Und ist halt nicht ganz so gang- und standsicher. Aber wenn die jetzt natürlich völlig entspannt dahin spazieren können, das ist ja einfach. Aber was mache ich in diesen Mittelfällen? Oder auch, die werden vom Rettungsdienst in die Notaufnahme gebracht. Beim Reinkommen in die Notaufnahme machen die Augen auf, sagen, ich gehe jetzt gleich wieder. können aber nicht so richtig super gehen, aber sind jetzt auch nicht bewusstlos in der Ecke. Also gibt's da für dich irgendwie ein Schema, wo du sagen kannst, wer kann denn wann wieder gehen?
Ja, da gibt's auch einen Graubereich und ich versuche mal, den so hell zu beleuchten wie möglich.
Super, danke. Also
die eine Leitplanke hast du schon genannt. Wenn der auf beiden Beinen steht und sagt, danke, ich will nach Hause, dann ist praktisch egal, wie viel Promille der hat und was so war, dann kann er nach Hause, ist er ein erwachsener Mensch. Und wir haben uns auch wirklich keine Sorge, dass der in Gefahr gerät. Wenn wir sehr starke Gefahr haben, wenn wir sehr starke Sorge haben, dass der in Gefahr gerät und er sieht es selber intoxikationsbedingt nicht, beispielsweise der kann kaum gehen und draußen hat es -10 Grad und der ist obdachlos und der ist nicht gewohnter Alkoholiker, sondern ist jetzt erstmalig so schlimm betrunken und hat kein Zelt und keine Isomatte und torkelt da irgendwie in Richtung Ausgang und sagt, ich will nur hier raus und wir denken ernsthaft, nee, der erfriert jetzt. Dann dürfen wir uns auch irren, aber wenn wir uns ernsthafte Sorgen machen, dann machen wir dem halt ein Psych-KG, dann muss er halt bleiben, bis er ausgenüchtert ist. Mein Gott, das sind 8 Stunden. Und danach sieht die Welt komplett anders aus. Dann ist Werktag tagsüber. Es gibt einen Sozialarbeiter, der ihm erklärt, was man alles machen kann. Man sieht, wie der wirklich ist und so. Also wenn wir ernsthaft Sorge haben, dann müssen wir uns auch nicht vor einem Psych-KG scheuen. Das beantragt man. Das ist ja auch nicht schwer durchzuführen. Das wird dann in der psychiatrischen Klinik gemacht. Nach dem Ausnüchtern, und das sind ja wirklich nur ein paar Stunden, sieht die Welt anders aus und man hat ihm dann die Freiheit beraubt, 8 Stunden rauszugehen. Aber wir hatten ja ernsthafte Sorge, dass ihm was passiert. Da dürfen wir auch drauf vertrauen. Wir sind auch keine Unmenschen. Also wenn wir ernsthafte Sorgen haben, dem passiert was, dann ist schon in Ordnung. Und das ist die andere Leitplanke. Und dazwischen gibt es so ein Graugebiet, wo man es manchmal nicht so genau weiß. Und da hat man aber meistens trotzdem Bauchgefühl, geht das jetzt mehr in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Wenn ich denke, eigentlich ist es richtig, wenn ich den gehen lasse, dann muss ich es halt sauber dokumentieren. Also der ist für diese Frage geschäftstüchtig. Das kann man auch mit 3 Promille sein, wenn man es nicht zum ersten Mal in seinem Leben ist, sondern wenn man es ein bisschen gewohnt ist. Der geht nach Hause, das ist hier um die Ecke, das schafft er schon. Der wird keine Gefahr haben. Und wenn ich das dokumentiert habe und ihm dann doch was passiert, dann bin ich jedenfalls auf der sicheren Seite. Und mein Bauchgefühl hatte gesagt, da passiert gar nichts, dann darf ich das auch machen. Ich muss es aber schon ordentlich dokumentieren. Und wenn das im Graubereich ist und mein Bauchgefühl sagt mir, das geht eher in die Richtung, ich kann den hier nicht gehen lassen, dann gibt's sogar noch das auf Zeit spielen. Ich weiß nicht, ihr habt da andere Varianten als wir. Ihr habt vielleicht, wir müssen mal Blut abnehmen und gucken, was im Labor rauskommt. Ich komme dann wieder und dann sind 2 Stunden ins Land gegangen. Dann ist irgendwie ein 0,5 Promille weniger und die Lage sieht anders aus. Sowas haben wir auch manchmal, dass man mal sagt, jetzt essen Sie erstmal was, rauchen Sie eine Zigarette, ich muss gerade noch woanders hin, ich komme dann nochmal wieder, wir entscheiden dann in 2 Stunden, bis dahin sind Sie doch freiwillig oder da geht auch manches und dann sagt der Patient nach 2 Stunden, komm, ich kann hier auch schlafen, ja, ihr seid ja alle ganz nett. Also so ein bisschen Graubereich gibt's auch und im Zweifel, wenn ich es gar nicht weiß und die Alkoholintoxikation ist relevant und ich bin mir einfach trotz 2-mal Sehen im Abstand von 1/2 Stunde noch unsicher, dann mache ich persönlich ein Psych-KG und warte, bis die Entgiftung fertig ist. Also nicht die Entgiftung, sondern bis der Patient ausgenüchtert ist. Und da bin ich dann wieder relativ streng. Also wenn einer gestern voll das Drama gezeigt hat bei 3 Promille und heute da 0 Promille und ich finde, der muss unbedingt mal entgiften, aber der sagt bei 0 Promille, ich gehe nach Hause, dann geht er natürlich. Also bei 3 Promille, da finde ich, kann man sich schon mal ein Psych-KG einhandeln, wo die ganz strenge Prüfung des Bundesgerichtshofs sagen würde, weiß ich nicht. Aber bei 0 Promille, dann lässt man die Leute gehen, wenn sie gehen wollen. Außer, und jetzt kommen ganz seltene Ausnahmen, ne? 5 Brandstiftungen in den letzten 10 Tagen in Alkoholintoxikation. Dann kann man auch nüchtern nicht gehen, aber über die reden wir jetzt im Moment nicht. Also so stellt sich für mich der Graubereich dar.
Das ist, finde ich, das ist, ist sehr plastisch dargestellt und finde ich gut, dass man sagt, so die eine und die andere Leitplanke in der Mitte muss man einfach entscheiden. Das ist ja auch... das ist ja in Wirklichkeit ja in Notaufnahme in ganz vielen Fällen so, ne? Ich habe ja die Leitplanke quasi Entlassung und die andere Leitplanke Intensivstation und in der Mitte gibt's ein paar Ressourcen, je nach Krankenhaus, die ich da habe und ich muss mir halt überlegen, bei manchen Sachen ist es völlig klar und bei anderen gibt's von Überwachungseinheiten bis zu Kurzliegerstationen und so weiter ganz viele Optionen und ich finde manchmal, also jetzt nicht jeder Mensch ist ja dann total zugänglich, aber manchmal hat es ja auch damit zu tun, wie wir auf die zugehen und wenn man da irgendwie halbwegs entspannt und nicht böse, du trinkst Alkohol, sondern irgendwie da menschlich mit den Leuten umgeht und die nicht irgendwie ja super schlecht behandelt, dann kann man da ja auch nochmal manchmal Situationen abfangen und eben wie du sagst, jetzt kriegst du mal was zu trinken und von mir aus haben wir irgendwie noch ein Brot irgendwo rumliegen und dann bekommst du was zu essen und dann schauen wir mal weiter, ne? Warum willst du denn unbedingt raus? Ja, vielleicht, weil die Erfahrungen das letzte Mal in dieser Klinik halt einfach Mist waren. Will ich jetzt auf gar keinen Fall so einseitig darstellen. Natürlich gibt es auch ganz viele, die einfach primär aggressiv sind. Das ist leider die andere Seite, aber das ist ein guter Punkt. Und sag mal, diese Sorge, die immer wieder geäußert wird, na ja, jetzt der kann schon gehen, er ist halt ein bisschen wackelig, aber sagen wir mal, der kommt jetzt da raus und muss sich jetzt nicht bei jeder Straßenlaterne irgendwie eine Stunde anlehnen. Aber die Sorge, na ja, und was ist, wenn der vors Auto springt? Also gar nicht bewusst, weil er sich jetzt suizidieren will, aber der geht über die Straße und plötzlich kippt er da halt irgendwie vors Auto. Das ist ja was man irgendwie objektiv kann ich nicht ausschließen, kann ich bei 0,5 Promille auch nicht ausschließen. Wie ist da so deine Sorge oder deine Einschätzung, wenn da jemand sagt, ach, den kann ich doch niemals gehen lassen, wenn er nicht 0,0 hat, so ungefähr?
Also ich sag mal, meine persönliche Herangehensweise, nachdem ich das jetzt lange mache, ich unterscheide ziemlich stark zwischen Gefahren, die schon eingetreten sind und welchen, die ich erst besorge, ja, oder vor denen ich Sorge habe. Also eine Gefahr, die schon eingetreten ist, ist, der Patient ist schon auf einer Straße zusammengefallen und lag schon auf der Straße und die Autos mussten eine Vollbremsung machen. die beschütze ich im Sinne des PsychKGs, bis die nüchtern sind, ist jetzt der Fall, es gibt ja andere Krankheitsbilder auch, die beschütze ich relativ konsequent und auch wenn der dann bei mir relativ sauber steht, eine halbe Stunde später, dann denke ich mir, gut, aber wenn ich den jetzt gehen lasse, der ist ja eben schon gefallen, da besteht ja eine Gefahr. Und das ist auch bei Fremdaggressivität so, wenn einer schon eben jemanden geschlagen hat oder versucht hat zu verletzen, selbst wenn er dann eine halbe Stunde später bei mir relativ geordnet ist, dann denke ich mir, okay, aber noch hast du diese Alkoholintoxikation, die vor einer halben Stunde real dazu geführt hat, dass die Gefahr schon eingetreten ist. Dann machen wir jetzt ein PsychKG, wir warten bis morgen um 7 Uhr, dann sind sie nüchtern und dann reden wir nochmal, aber dann sind sie ja nüchtern, dann wird schon alles gut gehen. Also eine real eingetretene Gefahr, da bin ich relativ streng. Mhm. Und dann gibt's im PsychKG sehr wohl auch die Formulierung, also da steht ja drin, beim PsychKG steht drin, also eine Gefahr ist eingetreten oder ihre Realisierung ist unmittelbar zu befürchten praktisch, ja, also. Und da gibt es schon Situationen, zum Beispiel der Patient hört eine Stimme, die sagt, ich muss jetzt alle Leute mit blauen T-Shirts mit Messer erstechen. Und ich frage ihn, müssen Sie es auch wirklich tun? Und dann sagt er, ja, ich gehe jetzt raus, ich will die erstechen. Das heißt, da ist die Gefahr noch nicht eingetreten, aber sie ist jetzt wirklich so konkret, dass ich auch der Meinung bin, da müssen wir jetzt nicht lange zögern. Das meint das PsychKG mit, steht unmittelbar bevor. Mhm. Aber drunter will ich es eigentlich auch nicht haben bei Gefahren, die noch nicht eingetreten sind. Also, dass ein Alkoholintoxizierter grundsätzlich mal vom Auto überfahren werden könnte, das ist mir jetzt nicht genug. Früher in den 70ern war man da, glaube ich, beschützender und hat gesagt, naja, der ist ja sowieso krank, der muss ja ins Krankenhaus. Und heute haben die Menschen sehr viel mehr Recht auf Krankheit. Und die Erwartung auch, die ein Richter daran stellt, wie konkret die Gefahr sein müssen, damit wir darauf reagieren, die sind gestiegen. Da besteht theoretisch die Gefahr, dass jetzt Leute, die wir mit dieser neuen Großzügigkeit gehen lassen, öfter vom Auto überfahren worden sind. Aber ich sag mal so, ich habe das in den letzten 10 Jahren eher in diese Richtung gehandhabt und es ist gar nichts passiert, was mir bekannt wurde, dass ich Leute abgehen lassen, die dann plötzlich vom Auto überfahren worden sind. Und deswegen glaube ich, ist das auch richtig, dass die Welt sich da so ein bisschen an die konkreten Gefahren und die wenigen Ausnahmen, wo noch nichts passiert ist, aber wo man es wirklich befürchtet hält. Und so mache ich es letztlich auch bei den Alkoholintoxikationen. Wenn der halbwegs gerade geht und sich nicht jeder an jeder Laterne festhalten muss, wie du sagst, dann ist die theoretische Gefahr, könnte vors Auto stürzen, kein Grund für eine Zwangseinweisung. Und dann ist auch meine Beratung anders. Dann sage ich, ich würde sie gerne im Krankenhaus aufnehmen. Es ist auch sicherlich sinnvoll. Machen Sie das doch. Und wenn er dann sagt, nee, ich will nicht, dann sage ich, gut, ich kann Sie nicht zurückhalten. Dann dürfen Sie natürlich gehen. Sie sind ein freier Mensch, aber können auch jederzeit zurückkommen.
Das ist ein guter Punkt. Ich finde auch dieses, also erstens vielen Dank, das hilft mir wirklich, diese Gefahren da so einzuordnen, die hypothetischen und die bereits eingetretenen oder die unmittelbar bevorstehenden oder potenziell unmittelbar bevorstehenden, finde ich auch eine schöne Einteilung und sehr pragmatisch, auch in der Realität. Und wie du sagst, ich bin dann üblicherweise jetzt auch nicht beleidigt, wenn da jetzt jemand geht, so nach dem Motto, ach, bleiben Sie doch für mich, ne? Und also sondern das ist ein Angebot, das man stellt, ganz entspannt. Und wenn er das annimmt, dann ist das okay. Und man kann ja auch argumentieren, warum das vielleicht für den Menschen sinnvoll ist. Aber ich bin jetzt nicht persönlich beleidigt, wenn der sagt, ach, in euren Scheißladen gehe ich nicht. Dann ja. Hat er wahrscheinlich auch einen Grund, warum er so entscheidet, und dann nehme ich das dann auch hin und nicht als Beleidigung. Okay, ich fasse mal so ganz kurz zusammen. Wir haben gesagt, bei Alkoholintoxikation ist die, also grundsätzlich müssen wir einfach überlegen, ist noch irgendwas anders im Spiel? Ist eine Mischintoxikation, ist ein Sturz, ein Trauma oder eine schwere sonstige Erkrankung, die das Ganze verkompliziert? Wenn nicht, dann können wir meistens relativ entspannt sein und es gibt keine harte, absolute Promillgrenze, außer wenn es wirklich verrückt hoch wird, so du hast jetzt mal die 5 Promille irgendwie genannt, weil dann einfach das Risiko von Komplikationen dann irgendwann mal dann steigt. Aber wir müssen uns dann nicht an einem einzelnen Wert aufhängen. Und wenn es jetzt so um die Entlassung geht, so die Kernfrage, die mich so interessiert, da gibt es die Leitplanke, der Patient kann das völlig allein entscheiden und ist gang- und standsicher. Und die Variante, der kann es überhaupt nicht bewegen, ja, und irgendwo in der Mitte bewegen wir uns da und in dem Graubereich muss man einfach überlegen, was für ein Bauchgefühl habe ich und gibt es irgendeinen Hinweis auf eine ganz akute, dramatische Gefahr, die da davon ausgeht, aber nur die hypothetische Gefahr, dass eventuell vielleicht was passieren könnte, wenn er ausrutscht und das und das und das passiert, das wäre dann too much, um da jemanden gegen seinen Willen, ja, das ist ja, wie du sagst, freier Mensch, gegen seinen Willen da bei uns zu behalten. Okay. Lieber Jan, ich bin dir schon mal total dankbar und tatsächlich sage ich das nicht einfach nur so. Also ich habe jetzt wieder ein paar Punkte für mich zusammengesammelt und das kann das nochmal besser strukturieren. Gibt's von dir aus noch irgendwas, wo du sagst, ach, das möchtest du unbedingt gerade so in dem Rettungsdienst und den Notaufnahmen so irgendwie mitgeben oder haben wir das gut abgefrühstückt?
Also ich glaube, das hatten wir in der Mitte einmal gesagt, wenn die beiden Einrichtungen, meistens sind es ja wirklich nur 2, 3, maximal 4 Kliniken, wenn da sich bestimmte Vertreter, der Oberarzt, der da alles regelt oder auch mal der Chefarzt oder so oder ein Assistentenvertreter, wenn die sich vereinzelt mal treffen, manchmal reicht auch alle 2 Jahre, man hat ja nicht nur die Alkoholabhängigen, man hat auch die Borderliner, die dann immer mal wieder zu Stress führen und man hat ja so Schnittpunkte. Wenn die sich hin und wieder mal treffen und irgendwie persönlich kennen und so gemeinsame Leitlinien, naja, Leitlinien klingen jetzt ein bisschen dramatisch, Absprachen haben, wann was eigentlich sinnvoll ist, dann ist meine Erfahrung, ist der Einzelfall und der kann ja 17 andere Komplikationen haben, wirklich kein Problem. Aber also das kann sich total lohnen. Also wenn man merkt, man hat jede Nacht wieder Stress, weil die Kliniken da unterschiedliche Richtlinien haben, dann muss man sich treffen, ja. Und Notaufnahmen und Psychiatrien, die müssen sich kennen und persönlich wissen, wenn da was schiefläuft, rufe ich den mal an. Das kann ja nicht so sein. Das ist total wichtig. Und wenn das aber klappt, dann können wir auch schwerkranke Patienten gemeinsam gut versorgen. Wir brauchen uns beide gegenseitig gleichermaßen. Dann funktioniert es aber auch sehr lange sehr gut. Also das ist ja so. Nee, sonst habe ich auch nichts weiter im Kopf bei der Versorgung von Alkoholintoxizierten, was wir jetzt nicht schon besprochen hätten. Wirklich gucken, wie geht's dem, was braucht er wirklich? Und sich daran auszurichten, so mutig darf der Psychiater schon sein und dann sind eben viele Fälle bei uns gut zu behandeln. Und Fremdaggressivität ist ein Fall für uns, also wer in der Lage ist, andere anzugreifen, fixieren und dieses Business, das gehört in unsere Hände. Wenn er nicht gerade gestern eine Herztransplantation hatte, dann machen wir das. Ja.
Sehr schöner Schlusssatz und gute Zusammenfassung und die schreibe es doch auf die Kontraindikationenliste, die HTX. Nee, aber wirklich ein guter Punkt und danke auch für den pragmatischen Ansatz und wie du sagst, am Ende müssen wir trotzdem zusammenarbeiten. Wir sind zwei Bereiche, die sicher besonders leiden unter einem Gesundheitssystem, das unter Druck ist und wenn wir uns dann noch gegenseitig quasi auf den Kopf hauen, dann hat niemand was davon und wir haben so schon genug Stress, wie du sagst, da muss man wirklich zusammenarbeiten. Und aus Notaufnahmesicht kann ich sagen, ich habe auch ehrlicherweise kein Problem, wenn die Psychiatrien irgendwie zum Beispiel so sind und sagen, okay, in der Nacht kriegen wir kein Labor oder wir haben irgendwie einige Möglichkeiten nicht. Wenn ich weiß, dass ich den Kurz bei mir in der Notaufnahme durchziehe quasi und gewisse Erstdiagnostik mache, dann habe ich damit überhaupt kein Problem, wenn ich auch weiß, den kriege ich dann wieder weg, solange die Bedingungen erfüllt sind. Wenn ich das aber empfinde als Taktik des Mauerns, dann irgendwann mal, genau. da wird man dann müde.
Ja, ja, zu Recht.
Super. Lieber Jan, ganz, ganz herzlichen Dank und ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Wir werden uns sicher auf dem einen oder anderen Weg wieder treffen und danke, dass du da immer zur Verfügung stehst mit deiner Expertise. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit und danke, dass du bei Notfallmedizin warst.
Sehr gerne. Ich liebe das Projekt Notfallmedizin und mir macht das immer Spaß, mit dir zu sprechen, Martin. Vielen Dank. Viele Grüße an alle Notfallmediziner da draußen und bis bald.
Danke. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält.
Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.